Danke für die einleitenden Worte. Ich versuche, dieses komplexe Thema auch sehr runterzudrücken, dass Sie das auch alles verstehen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, nur Bilder zu zeigen. Sie müssen auch ein bisschen vielleicht auch verstehen, was so dahinter steckt. Aber ich habe schöne Bilder mitgebracht, bunte Bilder, und hoffe, dass Sie in den nächsten 45 Minuten einen sehr guten Überblick kriegen über das, was wir bislang machen in der klinischen Routine, aber eben auch in der Forschung und wo wir vielleicht in den nächsten Jahren auch hingehen, dass wir nämlich das, was wir in der Forschung gerade intensiv untersuchen, in die Praxis praktisch für die Patientenversorgung überführen können. Und es geht eben um die Multiple Sklerose. Vielleicht haben viele von Ihnen den Begriff oder die Erkrankung schon gehört. Das ist eine Erkrankung, die eben sehr häufig junge, erwachsene Patienten betrifft. Das ist eine mit der häufigsten neurologischen Erkrankung im jungen Erwachsenenalter. Wir haben hier in Deutschland ungefähr 2.500 Neudiagnosen. Wir haben eine häufigere Erkrankungsauffälligkeit bei Frauen. Und wie gesagt, das Manifestationsalter ist im jungen Erwachsenenalter. Und es ist eine chronische Erkrankung. Sie ist zurzeit nicht heilbar. Wir haben aber in den letzten Jahren sehr viele therapeutische Optionen bekommen, Weiterentwicklung, sodass eben praktisch die Behandlungsoptionen dieser Erkrankung sehr gut sind, sehr vielfältig. Und eben auch, wenn eins nicht richtig funktioniert, haben wir die Möglichkeit zu wechseln. Das ist eben auch sehr gut. Deswegen auch der Themenbereich MRT, weil ich Ihnen vielleicht auch in den nächsten 45 Minuten ganz gut aufzeigen kann, dass es sehr wichtig ist, gerade im Hinblick auf diese chronische Erkrankung, dass wir solche Diagnoseverfahren oder eben solche Verfahren, wo man Einblicke in den Erkrankungsverlauf bekommt, eben zur Verfügung haben. Generell, was passiert bei der Erkrankung? Es kommt zu einer Zerstörung der Isolierschicht von Nervenfasern und eben auch von Nervenzellen und eben auch zu einer Zerstörung der Nervenzellen per se. Also nicht nur der Autobahn oder der Straßen, auf denen unsere Impulse fortgeleitet werden, sondern eben auch der Zellen. Und hier eben einfach mal ganz leicht oder ganz einfach dargestellt, eben alles das, was wir Informationen von der Haut, Berührung oder wie wir gerade im Raum stehen, bekommen von Rezeptoren, verläuft über diese Nervenfasern zum Gehirn, damit wir hier wissen, dass wir eben aufrecht stehen oder wenn wir uns bücken oder wenn wir eine Bewegung ausführen, dass wir dann diese Impulse von der Großhirnrinde zu unseren Muskeln transferieren. Alles das geht über Nervenfasern, und diese Nervenfasern im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark, sind betroffen. Wir wissen die Ursache der Erkrankung noch nicht ganz. Wir wissen, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, die das Auftreten der Erkrankung begünstigen. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, das heißt, Patienten, die näher am Nordpol leben, haben häufiger eine MS als Menschen, die in der Nähe vom Äquator leben. Es gibt möglicherweise Alters- oder geografische Einflussfaktoren, die eben die Häufigkeit der Erkrankung beeinflussen. Es wird diskutiert, ob das vielleicht auch was mit der Sonneneinstrahlung und Vitaminprozessen zu tun hat. Letztendlich also das ursächliche Agens, was diese Entzündung im Gehirn auslöst, das kennen wir noch nicht. Aber was wir eben wissen, ist, dass durch eine immunvermittelte, also vom Immunsystem vermittelte Entzündung diese Prozesse im Gehirn forciert oder in die Wege geleitet werden, die sich dann mehr oder weniger selbst unterhalten, also eine Entzündung chronisch bilden, und dass es dann zusätzlich eben auch zu einer degenerativen Veränderung kommt, also zu einem Abbau von Nervenzellen oder einem Untergang von Nervenzellen. Und wir wissen im Moment noch nicht ganz, ob die Entzündung diese Degeneration bedingt oder ob das zwei unterschiedliche Prozesse sind, aber wir sind jetzt immer mehr davon entfernt, dass wir diese Erkrankung als reine Entzündung betrachten, sondern eben auch ein Abbau von Nervenzellen eben praktisch auch immer stärker in den Vordergrund steht. Das Kernspintomographie, das sehen Sie hier, das ist eins der wichtigsten Verfahren. Als Radiologe gucken wir relativ häufig auf Bilder. Wir müssen auf verschiedene Untersuchungstechniken zurückgreifen. Die ersten hier so Ende der 50er bzw. 60er Jahre vorgestellten Verfahren war die Computertomographie. Das sieht man hier. Eine Technik, die mit Röntgenstrahlen arbeitet, also auch eine gewisse Strahlenbelastung für den Patienten mit sich bringt. Aber man konnte hier das erste Mal mit Schnittbildgebung unter die Haut oder unter den Knochen gucken. Also das heißt, man konnte wirklich gucken, was sich unter dem Schädelknochen verbirgt. Und man sieht hier eben ganz gut das Gehirn. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hier eben auch so einen dunkleren Bereich, der für den Radiologen schon ganz klar aufzeigt, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber was wir eben wissen, und das zeigt dieses Bild, das ist ein und derselbe Patient, dass wir mit diesem Verfahren, obwohl es sehr gut ist, und wir benutzen dieses Verfahren tagtäglich, wir aber eben nicht alles abgrenzen können. Das heißt, es gibt hier Bereiche, die wir auf dieser Computertomographie nicht sehen. Und das ist eben der deutliche Vorteil dieser Kernspintomographie, besserer Weichteilkontrast, der eben gerade im Gehirn kleinere Strukturen oder eben auch größere oder eben auch ausgefallenere Strukturen darstellt und uns eben hier bei der Diagnosefindung hilft. So sieht ein Kernspintomograph aus. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht schon mal in Berührung mit so einem Gerät gekommen sind. Das ist eben ein sehr großer Magnet, der eine Öffnung hat, in die dann der Patient reingefahren wird. Um den Patienten gibt es gewisse Spulen, das sind Senderspulen oder Empfängerspulen. Also das eine sendet, das andere empfängt. Und was passiert, wenn Sie vor dem MRT stehen, vor dem Raum, dann sind Ihre Wasserstoffprotonen völlig ungeordnet. Also wir bestehen ja zu sehr großem Prozentsatz aus Wasser und diese Wasserstoffatome, die sind sehr ungeordnet in unserem Körper vorhanden. Gehen wir in das Magnetfeld hinein, dann richten sich diese Wasserstoffprotonen aus. Das stört uns im ersten Moment nicht, wir merken das eigentlich nicht. Aber es kommt eben zu einer Ausrichtung entlang des Magnetfelds. Und genau das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Wenn wir jetzt Energie über Sendespulen einbringen, dann wird diese Ordnung wieder unordentlich, sagen wir es so, sie wird gestört. Das heißt, die Protonen gehen wieder in so eine Unordnung über. Lassen wir das Signal weg, also diese Energie, die wir eingestrahlt haben, wenn die verloren geht, wollen diese Atome natürlich wieder in diesen Zustand zurückkehren, weil wir ja immer noch im Magnetfeld sind und dabei wird Energie frei. Und die können wir nutzen, um eben Bilder oder Organstrukturen sichtbar zu machen. Das ist natürlich ein sehr komplexer Vorgang mit sehr viel Mathematik, aber das ist so ein bisschen das Prinzip, was dahinter steckt, wie wir praktisch kernspintomographische Bilder erzeugen. Wichtig ist, dass wir hier keine Röntgenstrahlen benutzen, sondern elektromagnetische Wellen. Das ist eigentlich mehr oder weniger ungefährlich für uns. Also wir haben da keine Strahlenbelastung. Es ist ein bisschen laut in diesen Geräten, weil durch die Gradienten, die hier in dem Gerät auch sind, um zum Beispiel Ortsauflösung oder diese Sequenzen, die wir benutzen, in Gang zu bringen, sehr starke Geräusche machen. Im 7-Tesla-Gerät zum Beispiel, ich erkläre das gleich noch, was Tesla bedeutet, da ist die Lautstärke ungefähr so groß wie bei einem startenden Jumbojet. Deswegen müssen die Patienten natürlich auch Kopfhörer tragen. Aber ansonsten ist es eine relativ sichere Untersuchung. Was wichtig ist, oder einmal nochmal so zur Vorstellung, so sieht ein normales in der Klinik oder im niedergelassenen Bereich verwendetes Kernspintomogramm aus. Wir haben hier Geräte mit unterschiedlich großen Öffnungen für Patienten, die zum Beispiel Platzangst haben. Wir haben auch hier an der Ruhr-Universität MRT-Geräte mit einer relativ kleinen Öffnung, weil der Magnet auch so groß ist. Das wird dann zum Beispiel auch für tierexperimentelle Untersuchungen gemacht. Also es gibt eine unterschiedliche Fülle an kernspintomographischen Geräten. Die Weiterentwicklung ist da natürlich keine Grenze gesetzt. Ein bisschen beängstigend, wenn man sich so guckt, wie der Patient hier in so einem großen Magnet liegt. Aber die Weiterentwicklung ist da, weil wir eben immer zu besseren Bildern hingehen wollen, um immer mehr die komplexe Anatomie zum Beispiel vom Gehirn abbilden zu können. Es gibt aber eben auch Fortschritte in die andere Richtung. Wer eben Platzangst hat, der hat die Möglichkeit, natürlich auch in solche offenen MRT-Geräte zu kommen, wo man eben nicht in so einer richtigen Röhre liegt, sondern wo das etwas entspannter ist. Ist häufig der Fall, gerade wenn es um so kleine Strukturen wie Gelenke geht. Fürs Gehirn ist es zwar auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, da ist die Auflösung bei den Geräten meistens nicht ganz so gut. Aber es gibt eben die Option, auch für Patienten, die Platzangst haben, dass man eben in solche offenen Röhren, in Anführungsstrichen, die Untersuchung durchführen lassen kann. Wichtig ist, auch für Sie als Patient, auch wenn das Gerät aus ist oder wenn man den Raum betritt, man muss immer wissen, das Gerät, der Magnet ist immer an, egal ob die Untersuchung ist noch nicht gestartet. Sobald Sie in dem Raum sind, sind Sie diesem Magnetfeld ausgesetzt, das ist dauerhaft an. Und deswegen gibt es natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen, gewisse Geräte sollten natürlich nicht mit in den Raum, also eine teure Rolex-Uhr ist danach vielleicht auch nichts mehr wert. Wir haben natürlich Anforderung, dass gewisse medizinische Produkte wie Hüftprothesen, Herzschrittmacher natürlich auch nicht diesem Magnetfeld ausgesetzt werden sollen, es sei denn, die Hersteller haben das zugelassen. Also wir müssen gewisse Vorsicht walten lassen. Und man sieht hier eben, was da passieren kann, wenn man so einen Gerollator hat oder irgendein anderes Gerät. Das wird unweigerlich von diesem Magnet angezogen und dann hat man natürlich das Problem, dass eben dann so ein etwas größeres Gerät an diesem Magneten klebt und man kriegt das natürlich auch nicht so schnell weg. Sollte man auch nicht machen. Hier was aus dem Internet, eine Putzmaschine von der Putzfrau, die morgens in das Gerät reinging und das sauber machen wollte, sich dann wahrscheinlich auch etwas gewundert hat, dass das Gerät auf einmal schneller wird. Also es ist zu beachten, dass hier eben ein Magnetfeld ist. Aber ansonsten ist die Untersuchung relativ harmlos, wenn wir eben Kontraindikationen, also Bedingungen berücksichtigen, bei denen eben solche Untersuchungen nicht gemacht werden sollen. Tesla, also ich werde Ihnen immer mehr oder zwischendurch werde ich Ihnen sagen, das ist ein 1,5 oder ein 3 Tesla. Tesla ist die Stärke des Magnetfelds von diesen Magneten ist eine Größe, mit der wir praktisch gewisse Magnetstärken festlegen können. Und das kann bei zum Beispiel bei 3 oder 1,5 Tesla eine Magnetkraft ungefähr entwickeln, die so um so 60 bis 100.000-fach stärker ist als das, was wir hier täglich ausgesetzt sind, also der physiologischen Erdanziehungskraft. Das heißt, es ist schon ein starkes Magnetfeld. Man sieht das auch schon, wenn man so einen Schlüssel an der Hand hält, an so ein Bändchen. Also der fängt schon an, wirklich in den Raum zu fliegen, wenn man festhält. Das sollte man eben wissen. Und diese Feldstärke zeigt eben, also je höher diese Feldstärke ist, umso bessere Bilder können wir machen. Deswegen ist man natürlich immer bestrebt, auch hier Weiterentwicklung zu machen. Wir hatten früher mit den 0,5 Tesla-Geräten so die ersten Einblicke von Gehirnstrukturen gehabt. Wir sind jetzt schon in der Lage, man sieht das hier auch ganz gut, das sind Bilder hier von einem diagnostischen Gerät aus der Klinik, das sind hier zum Beispiel Bilder aus unserem Forschungsgerät, dass wir hier sehr kleine Strukturen, das ist der Hippocampus im Temporallappen, dass wir hier sehr kleine Strukturen schon sehr gut auflösen können und wir natürlich dann auch feinste Veränderungen durch Krankheiten auch sehr gut diagnostizieren können. Und deswegen ist man natürlich immer bestrebt, hier die optimale Bildqualität zu erzielen. Und wir haben in Essen in der Zeche Zollverein zum Beispiel ein 7 Tesla-Gerät stehen, was wirklich exzellente Bilder macht. Das Problem ist nur, sie müssen immer, wenn ein Patient diesem Magnetfeld ausgesetzt ist, Energie einbringen, um die Bilder zu erzeugen. Und je höher das Magnetfeld ist, umso höher ist auch ihre Energie, die sie reinbringen müssen, um diese Protonen zum Beispiel aus ihrem Gleichgewicht zu bringen. Und höhere Energie bedeutet Wärme. Und ich denke, dass in Zukunft wir zwar noch Raum nach oben haben, aber irgendwann landen wir hier mehr oder weniger bei der Mikrowelle. Das heißt, wir können nicht mehr so viel Energie reinbringen, dann wird es schädlich für den Patienten. Aber es ist ein sehr interessantes Gebiet und man hat schon sehr viel erreicht. Vor allen Dingen werden die Intervalle jetzt, in denen solche neuen Geräte oder neue Techniken vorgestellt werden, auch immer kürzer. Einmal nur ganz kurz zum Verständnis. Wie sehen solche Bilder aus? Wichtig zu wissen ist, dass wir unterschiedliche Gewebe darstellen können und dafür unterschiedliche Parameter am MRT modifizieren können. Das ist zum Beispiel eine T1-gewichtete Sequenz, die uns eigentlich die Anatomie des Gehirns ganz gut zeigt. Also sie wird vorrangig für Abklärung anatomischer Gegebenheiten. Ist die graue Substanz jetzt da, wo sie sein soll? Sind die nervenwassergefüllten Hohlräume gleich weit benutzt? Aber wir können sie eben auch benutzen, um durch Injektion von Kontrastmittel Entzündungen im Gehirn nachzuweisen. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine Sequenz, die wir gern für strukturelle, für die anatomischen Gegebenheiten verwenden. Anders sieht's aus, wenn wir uns pathologischen Strukturen widmen wollen, dann machen wir häufig eine sogenannte T2-Wichtung. Man sieht hier schon, dass wassergefüllte Hohlräume sich relativ hell darstellen. Das heißt, wir sehen pathologische Veränderungen, zum Beispiel im Rahmen einer Entzündung oder eines Tumors, viel besser, weil sie eben relativ hell gegenüber dem hier dunklen Hirngewebe werden. Und das sind eben so die Sequenzen, die wir benutzen, um pathologische Veränderungen abzugrenzen. Und genau diese Sequenzen brauchen wir, um zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose die Erkrankung zu diagnostizieren, zu verstehen und eben auch im Verlauf beurteilen zu können. Das sind einmal hier T1-gewichtete Bilder, wo wir eben Kontrastmittel injizieren, um solche Entzündungsherde, die Sie hier sehen, das sind sehr viele weiße Flecken, zu detektieren. Das heißt, in diesen Bereichen ist gerade eine frische Entzündung im Rahmen der Erkrankung vorhanden, um eben zum Beispiel, wenn es dem Patienten akut schlecht geht, dann auch sofort behandeln zu können. Hier sind einmal so die typischen Veränderungen, die wir bei der Multiplen Sklerose sehen, aufgezeigt. Also man kann Veränderungen überall im Gehirn erkennen. Hier zum Beispiel in den unteren Abschnitten des Gehirns im Bereich der Nerven-Wasserräume, also der Seitenventrikel, sind sehr häufig diese Läsionen zu finden. Hier eben, wie gesagt, eine akute entzündliche Läsion. Und wir wissen eben, dass dieses Verfahren die höchste Sensitivität hat im Nachweis solcher Veränderungen und dass wir eben auch sehr spezifisch durch Kontrastmittel die Entzündung nachweisen zu können. Ich hatte Ihnen ja gesagt, das ist ja eigentlich nur eine bedingte chronisch eine entzündliche Erkrankung. Es gibt da auch andere Phänomene. Aber wenn man erstmal hier bei diesem Thema bleibt, in Richtung Diagnose geht, dann sehen wir eben, wenn wir ganz viele Gehirne uns ansehen, dass diese Veränderungen an bestimmten Regionen sehr häufig nachweisbar sind. Und zwar eben in den unteren Hirnabschnitten, in der Nähe der Ventrikel, an der Nähe der Hirnrinde, aber eben auch im Rückenmark können wir diese Veränderung finden. Und am Anfang der Erkrankung sehen wir häufig einzelne Läsionen, die dann mit der Zeit, je nachdem wie gut man auch die Erkrankung behandelt, an Größe oder an eben auch an Fläche zunehmen können. Man sieht hier eben praktisch, dass Patienten, die sehr lange erkrankt sind, dass hier die Läsionen im Gehirn deutlich größer werden können. Wie gesagt, im Rückenmark sehen wir auch solche Veränderungen, häufig im Bereich der Halswirbelsäule, also in den oberen Abschnitten unseres Rückenmarks. Und wir haben auch hier gewisse charakteristische Veränderungen. Das heißt, die Läsionen sind nicht ganz so groß. Sie sind meistens nur so groß wie ein Wirbelkörper. Sind meistens, wie gesagt, im oberen Halsmark anzutreffen. Wenn man diese Bilder schichtet, also wenn man hier so mehr oder weniger Schnitte durchlegt, dann sieht man eben auch, dass sie eben nicht im gesamten Rückenmark vorhanden sind, sondern nur gewisse Bereiche einnehmen. Ein Beispiel, wo die MRT ganz besonders interessant oder beziehungsweise besonders gut ist, ist bei Patienten, die eben zum Beispiel einen akuten Sehverlust haben. Also die Multiple Sklerose kann sich auch am Sehnerv manifestieren, also kann dort auch eine Entzündung hervorrufen. Wir sprechen dann von einer Retrobulbärneuritis und hier ist das Klassische, dass der Patient eine Sehstörung hat. Also der Patient sieht nicht viel, aber der Augenarzt, und das sind ja meistens die Ärzte, zu denen der Patient zuerst hingeht, eigentlich auch nichts, weil die Veränderung gar nicht hier direkt am Augenhintergrund zu sehen ist, sondern sie spielt sich dahinter ab. Und die Frage ist eben, sieht der Arzt wirklich nichts? Und wenn man das MRT benutzt, dann sieht man hier schon in diesen Bereichen, das ist der Sehnerv, hier so eine Entzündung, die hier auch gerade frisch Kontrastmittel aufnimmt. Also wir können eigentlich mit dieser Methode ganz gut das hinter dem Auge verborgene pathologische eigentlich ganz gut abbilden. Man sieht das auch hier, dass der Sehnerv, der hier eigentlich von Nervenwasser so ummantelt ist, hier so ein sehr helles Signal hat. Also da spielt sich gerade eine Entzündung ab. Und das soll Ihnen auch mal zeigen, wie gut die MRT auch gerade in solchen kleinen Bereichen ist, um solche Veränderungen darzustellen. Man hat natürlich in den letzten Jahren dann auch versucht, eben nicht nur den Nachweis von solchen Entzündungsherden zu verbessern, sondern hat auch geguckt, was können wir damit anfangen? Können wir sehr sicher eine Diagnose stellen oder können wir die Sicherheit, dass es sich jetzt zum Beispiel um eine MS handelt, erhöhen, indem wir Kriterien aufstellen? Und das ist letztendlich 2001 gelungen. Man hat also das erste Mal das MRT auch in diagnostische Kriterien überführt, also Veränderungen in der Kernspintomographie in diagnostische Kriterien überführt. Und das Wichtigste, was man hier nachweisen muss, ist eine räumliche Änderung der pathologischen Veränderung. Das heißt also, Läsionen müssen in unterschiedlichen Hirnarealen nachweisbar sein, zum Beispiel im Rückenmark oder im Großhirn oder im Kleinhirn. Das ist die räumliche Dissemination. Und es müssen auch zeitliche Veränderungen da sein. Also es ist ja eine chronische Erkrankung. Das heißt, wir müssen auch nachweisen, dass diese Erkrankung in irgendeiner Weise chronisch ist. Früher hat das der Neurologe immer davon abhängig gemacht, ob der Patient einen neurologischen Ausfall bekommen hat. Und man hat meistens die Diagnose erst nach zwei klinischen Schüben, also nach zwei Ereignissen, die zu Symptomen geführt hat, gestellt. Wir sind jetzt so weit, dass wir das umgehen können. Das heißt, die aktuellen Kriterien, die sind mehrfach revidiert worden, erlauben jetzt schon dem MRT oder dem aus dem MRT-Befund von einer einzigen Untersuchung, auch wenn der Patient nur ein einziges klinisches Ereignis hatte, die Diagnose zu stellen. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen, aber wir sind eben durch die MRT-Untersuchung jetzt in der Lage, schon relativ früh die Diagnose zu stellen und damit natürlich dem Patienten auch früher einer Therapie zuzuführen zu können. Das ist ein Fall mal aus der Klinik, wo man das auch so sieht, dass dieser Patient hier ganz viele Veränderungen hat. Hier im Bereich des Kleinhirns, im Bereich des Großhirns sind hier mindestens 3 weiße Veränderungen, also helle Areale zu sehen. Und man sieht ja auch im Rückenmark, dass hier unten im Bereich der unteren Wirbelsäule eben auch eine Veränderung ist. Und die hier nimmt Kontrastmittel auf. Das heißt, die Kriterien, dass es sich hier um eine chronische entzündliche Erkrankung handelt, sind jetzt erfüllt. Und das eben schon bei einer Untersuchung. Das ist sehr positiv und auch sehr gut für die Patienten, weil wir eben relativ früh schon mit einer Behandlung beginnen können. Und je eher wir natürlich behandeln können, umso besser ist das natürlich für den Patienten. Genau das hat sie auch in den Studien gezeigt. Aber wir wollen eben mit der MRT auch weitergehen. Wir wollen also nicht nur frühzeitiger die Diagnose stellen, sondern in den letzten Jahren hat es ja eine Vielzahl von Entwicklungen auf dem medikamentösen Gebiet gegeben. Wir haben viel mehr therapeutische Optionen, als wir die früher hatten. Als ich in der Neurologie war und angefangen habe, gab es eigentlich nur 2 unterschiedliche Substanzklassen an Medikamenten. Heute haben wir schon über 10 und wir haben natürlich dadurch die Möglichkeit, auch selektiver oder gezielter zu behandeln oder wir haben auch Behandlungsoptionen, wenn eine Therapie zum Beispiel nicht wirkt. Die Frage ist natürlich, können wir das differenzieren? Gibt es Möglichkeiten zu sagen, wann ein Patient auf die Therapie anspricht oder nicht? Und hier kommt natürlich auch die Kernspintomographie eine wesentliche Bedeutung zu. Aber das große Problem, was wir hier so ein bisschen haben, ist, dass das, was wir hier sehen an Anzahl an Läsionen, gar nicht so richtig den Erkrankungsstand des Patienten widerspiegelt. Das heißt also, ob ein Patient schwer oder nur gering behindert ist, können wir nicht unbedingt an diesen kleinen weißen Flecken hier abgrenzen oder festlegen. Das heißt, es gibt Patienten, die haben relativ wenig Veränderungen, haben aber schon eine starke Einschränkung im klinischen Alltag. Und es gibt eben auch Patienten, die haben schon sehr viele Läsionen und denen geht es noch relativ gut. Und das liegt eben daran, dass wir hier nur sagen können, dass eine Veränderung da ist im Gehirn, aber wie stark hier ein Gewebeschaden zum Beispiel vom Gehirn vorliegt, können wir eigentlich nicht sagen. Und das ist das große Problem, was wir jetzt im Moment mit der MRT haben. Wir haben eben nicht eine hohe Spezifität der zugrunde liegenden strukturellen Veränderungen. Und das sind eben die wesentlichen Komponenten. Das ist eine Entzündung, die Demyelinisierung und die Neurodegeneration. Das zusammen macht alles ein helles Signal auf diesen Bildern und wir können das nicht differenzieren. Anders ist es ein bisschen, wenn man davon wegguckt, sich nicht nur die weißen Flecken anzugucken, sondern eben auch auf diesen Sequenzen, die ich Ihnen eigentlich gesagt habe, für die normale Anatomie zuständig sind. Man sieht hier auch Veränderungen, die sind nicht ganz so stark ausgeprägt wie die Veränderungen auf diesen Bildern, wo wir solche weißen Flecken sehen. Hier ist es aber so, wenn solche Veränderungen auftreten, dann ist da schon mehr Substanz im Rahmen der Erkrankung oder der Schaden ist größer, der Gewebeschaden. Und deswegen guckt man natürlich jetzt auch immer mehr auf diese Bereiche, um zu sagen, sind wir hier gut mit der Behandlung? Denn je weniger von diesen Läsionen auftreten, umso besser ist das für den Patienten. Ein anderes Thema, wie gesagt, ist ja von der Entzündung weg, ist ja das, was wir als Neurodegeneration beschreiben, also der Untergang von Nervenzellen. Und wie wir das nachweisen können, ist an diesen beiden Bildern dargestellt. Wenn Sie sich das einmal angucken, dann sehen Sie hier, dass hier diese Nervenwasserräume sehr viel weiter sind. Das liegt daran, dass da Gewebe schrumpft. Und wenn Gewebe schrumpft, hat das Wasser hier ein bisschen mehr Platz und diese Nervenwasserräume weiten sich auf. Also hier ist schon so eine Neurodegeneration, so ein Untergang von Nervengewebe weiter fortgeschritten und hier nicht. Und wenn man sich diese Grafik hier einmal anguckt, dann wissen wir eben heute, dass das viel besser mit dem Krankheitszustand des Patienten korreliert. Das heißt, jemand, der hier schon sehr viel an Störungen im Bereich der Nervenstrukturen hat, hat auch häufiger eine schwerere Erkrankung, also ist stärker betroffen als die, die eben hier noch relativ wenig haben. Und hier habe ich Ihnen mal so ein Movie mitgebracht, wie man sich das so, wie das so aussieht, was so über die Zeit passiert. Man sieht hier schon auf diesen beiden Bildern, dass es nach einem Jahr schon zu so einer leichten Aufweitung gekommen ist. Und diese Grafik zeigt das jetzt mal über 5 Jahre. Das ist ein relativ altes Bild. Also heute sind wir sicherlich auch therapeutisch etwas besser. Aber man sieht hier eben, dass über die Zeit diese Nervenwasserräume aufnehmen und das Gehirngewebe schrumpft. Und das ist ein sehr starker Marker oder ein sehr starker Prädiktor für die Erkrankung per se. Das heißt, wir wollen natürlich auch versuchen, dass wir diese Informationen, die wir hier sichtbar machen können mit dem MRT, irgendwie in die Praxis überführen können, um zu sagen, sind wir hier mit der Behandlung richtig oder nicht. Und genau darum geht's, die Rolle der MRT jetzt stärker in dieses, in eine Beurteilung einer Therapie einzubinden, um eben nicht nur frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln, sondern auch um effektiver zu behandeln. Wir wissen, dass diese ganzen Medikamente, die auf dem Markt sind, einen sehr positiven Effekt auch auf die Entzündung haben, die wir auch im MRT sehen. Aber es gibt immer mal wieder Patienten, die auf die eine Therapie nicht ansprechen, wo man dann sagt, wir müssen dann eventuell wechseln. Und die Frage ist, von welchen Dingen machen wir das alles abhängig? Ist ganz klar, wenn der Patient wiederholt Schübe, also akute Krankheitssymptome entwickelt hat, dann wird man sich mittelfristig oder kurzfristig überlegen, dass das wahrscheinlich nicht wirkt. Aber es gibt eben auch Veränderungen, die eben der Patient nicht unbedingt merkt, die wir dann nur im Gehirn sehen. Das heißt, es kommt ein weißer Fleck dazu. Und die Frage ist, können wir das schon nutzen, um die Behandlung umzustellen, um eine Therapieoptimierung zu machen? Und das sieht man hier einmal, ein Patient, der mehr oder weniger hier diagnostiziert wurde mit der Erkrankung, dann auf ein Medikament eingestellt wurde und ein Jahr später unter einer Therapie eine deutliche Veränderung hat. Also hier sieht man schon, dass Krankheitsaktivität vorhanden ist. Die Frage ist, reicht das schon alleine aus, um zu sagen, die Therapie wirkt nicht oder nicht? Und die Frage, wie viele Läsionen müssen da letztendlich vorliegen? Bis jetzt kann man das natürlich noch nicht genau definieren. Wir sind gerade dabei, aber wir wollen eben versuchen, solche Mehrfaktorenmodelle, also solche Entscheidungspfade zu definieren, mit denen wir eben praktisch dem niedergelassenen Neurologen mehr Optionen an die Hand geben, um den Therapiewechsel frühzeitig vorzunehmen. Wir haben das hier in Deutschland mit so einem Ampelsystem gemacht, wo eben unterschiedliche Faktoren eingehen, Anzahl der Schübe, geistig kognitive Veränderungen vor, hat der Patient Verschlechterung seines Behinderungsgrad oder eben auch Veränderungen im MRT und je nachdem, wie viel von diesen Veränderungen vorliegen, gibt es eben zum Beispiel nur eine gelbe Ampel, das heißt, da muss man Vorsicht walten lassen und vielleicht nochmal das nächste Mal genauer hingucken. Wenn dann sich allerdings was bestätigt, dass da weiterhin noch Erkrankungsaktivität ist, sollte man umstellen. Wenn hier schon bei einem eine rote Ampel gezeigt wird, dann sollte man sofort umstellen. Andere machen das mit solchen Tachos hier, auch mit den Farben grün bis rot. Also wir versuchen immer mehr die MRT auch in diese Bereiche mit zu etablieren. Das Problem, was wir damit haben, ist, dass wir genau den wichtigsten Parameter, nämlich die Aufweitung oder die Neurodegeneration, die Abbildung der Neurodegeneration, noch nicht so gut in den klinischen Alltag kriegen. Das liegt eben daran, dass das, was an Gehirn über ein Jahr schrumpft, relativ gering ist. Also es sind gerade mal, wenn überhaupt 1%, so man sagt so ungefähr ab 0,6% Gehirnvolumen ist es pathologisch, also nicht mehr durch den Alterungsprozess bedingt. Und das natürlich mit dem bloßen Auge zu erkennen, ist relativ schwer. Man kann das hier sicherlich erkennen, aber manchmal sind die Veränderungen doch so subtil, dass einem das bloße Angucken dieser Bilder nicht hilft. Da sind wir natürlich auf Computerprogramme, auf Entwicklung auf diesem Gebiet darauf angewiesen und man kann hier mit ganz vielen Verfahren schon das Gehirnvolumen ausmessen, umfahren, also das heißt, ein Computer identifiziert die relevanten Hirnstrukturen. Wir können diese Nervenwasserräume auch identifizieren und quantifizieren, das heißt, wie viele Milliliter sind nun in diesem Gebiet vorhanden und hat sich da was über die Zeit getan. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Wir können auch das gesamte Gehirnvolumen dreidimensional darstellen lassen, um zu gucken, ob irgendwo in einem Bereich regional das Gehirn schrumpft oder ob das ganze Gehirn betroffen ist. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten, aber wir können diese Möglichkeiten noch nicht so gut in die Praxis überführen, dass jetzt schon morgen der Radiologe, der so eine Untersuchung durchführt, mit solchen Programmen arbeiten kann. Das ist noch sehr schwierig. Wir arbeiten da im Moment dran, aber es gibt hier sehr viel Interessantes. Es sind sehr viele interessante Ansätze vorhanden. Wir müssen nur eben gucken, dass es praktikabel wird, um das im täglichen Alltag umzusetzen. Das größte Problem, was wir allerdings dabei haben, ist der Patient selber. Einfach nur an diesen beiden Bildern dargestellt, wenn Sie relativ wenig Wasser trinken, zum Beispiel wenn Sie in der Wüste sind und kurz vorm Verdursten sind und Sie würden dann relativ rasch relativ viel Flüssigkeit zu sich nehmen, dann würde sich diese Änderung des Wasserhaushalts in Ihrem Körper auch im Gehirn bemerkbar machen. Und zwar liegt das dann auch relativ rasch in einem Bereich von 1%. Das heißt, alleine nur durch die Änderung Ihres Wasserhaushaltes könnte man meinen, das Gehirn wächst mehr oder weniger oder schrumpft. Und diese Faktoren sind natürlich schwer zu beeinflussen. Das heißt, Patienten müssten vor der Untersuchung immer gleich viel trinken, damit wir mehr oder weniger auch wirklich sicher sind, dass nicht der Wasserhaushalt, also ob jemand vorher ziemlich viel oder wenig getrunken hat, diese Messgrößen verändert oder nicht. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass wir wissen, dass die MS nicht nur auf diese Läsionen, die wir da sichtbar machen, beschränkt ist, sondern dass sich eben sehr viel auch in Bereichen ab Spiel, die wir als normal betrachten würden. Also das heißt, da wo eben auch keine weißen Flecken sind, läuft die Erkrankung weiter. Und bislang konnten wir ja nur zählen, kommt eine Läsion dazu oder geht eine Läsion möglicherweise weg. Aber die Frage ist, was passiert nun wirklich hinter der Läsion? Gibt es Hinweise, dass das Gewebe dahinter weiter gestört wird oder gibt es Hinweise, dass das Gewebe sich wieder regeneriert, also remyelinisiert zum Beispiel? Und da kommen jetzt solche Verfahren rein, die wir als quantitative Verfahren beschreiben, wo wir eben versuchen, das, was im Verborgenen liegt, sichtbar zu machen. Hier mal am Beispiel einer Diffusionstensorbildgebung da gezeigt, also ein schönes buntes Bild, die uns eben Nervenfasern indirekt darstellen lässt. Und man sieht eben hier, dass es hier sehr viele Nervenfasern im Gehirn gibt. Das sind die, die eben zum Beispiel von den motorischen Arealen nach unten über das Rückenmark verlaufen, damit wir unsere Bewegung ausführen. Das können wir alles farblich darstellen und wir können das auch quantifizieren, also ob diese Nervenfasern schrumpfen oder ob sie an Substanz verlieren. Und damit sind wir dann auch in der Lage, in solchen Bereichen hier, also die eigentlich für jeden Radiologen völlig unauffällig aussehen, Erkenntnisse darüber zu ziehen, dass da eben im Verborgenen Veränderungen im Rahmen der Erkrankung ablaufen. Das kann man auch grafisch visualisieren. Und interessant oder wichtig ist jetzt zu gucken, was über die Zeit da passiert. Wir wissen, dass diese Veränderungen über die Zeit schlechter werden können, aber sie können auch besser werden. Und es gibt hier die ersten Untersuchungen, die eben zeigen, dass solche Verfahren uns auch helfen können, zum Beispiel Areale zu identifizieren, wo Remyelinisierung, also wo die Erkrankung durch Therapieansätze oder auch im Rahmen der eigenen Körperaktivität sich verbessert. Und das ist natürlich sehr spannend für Therapien, die möglicherweise irgendwann mal auch kommen werden, die eben praktisch diese Nervenfasern oder diese Remyelinisierung wieder fördern. Und dafür versuchen wir natürlich jetzt schon die technischen Voraussetzungen zu legen, um das auch wirklich nachweisen zu können. Hier sieht man das einmal, wie das so aussieht. Also es gibt unterschiedliche Läsionen, die entweder schlechter werden mit diesen Verfahren oder die eben auch tendenziell wieder besser werden. Und die Frage ist eben, ist das wirklich Remyelinisierung? Kann man jetzt eigentlich schon beantworten, dass bei einigen das wirklich Remyelinisierung ist. Und es gibt auch schon die ersten Studien, die diese Verfahren benutzen, um eben Therapie zu monitoren, also zu überwachen im Rahmen von Zulassungsstudien, um eben zu gucken, wo passiert bei diesem Medikament hier was und wo passiert vielleicht bei dem anderen nichts. Und man sieht hier eben, dass diese grünen Areale hier anzeigen, dass hier eine Verbesserung, möglicherweise Remyelinisierung stattfindet, während das bei dieser Therapie hier nicht der Fall war. Also man versucht wirklich diese Informationen jetzt auch in solche Studien zu übernehmen. Allerdings sind wir auch bei dieser Technik immer noch sehr weit davon entfernt, das in den täglichen Alltag zu überführen. Aber wir arbeiten eben daran, aus diesen ganzen Messgrößen möglicherweise für die Zukunft solche Dokumentationen zu bekommen, die eben wie beim Labor, zum Beispiel wenn man den Zucker bestimmt, hier gewisse Werte uns liefern durch Auswertungen mit solchen Verfahren, um dann Risikoprofile für den jeweiligen Patienten zu erstellen, um zu sagen, wir brauchen bei diesem Patienten, der hier in Blau dargestellt ist, vielleicht eine Substanz, die eben sehr stark gegen die Entzündung wirkt, und wir brauchen vielleicht bei diesem Patienten, wo eben sehr stark die Neurodegeneration herrscht, vielleicht ein ganz anderes Medikament. Wenn wir jetzt davon nochmal weitergehen, also das heißt, wir sind in der Lage, früh zu diagnostizieren, früh zu behandeln, und wir sind auch möglicherweise in der Lage, was wir da im MRT sehen, in Therapieentscheidungen zu überführen, dann ist natürlich die Frage, können wir das jetzt im Moment auch schon machen? Das große Problem hierbei ist, dass wir natürlich am ständigen technischen Fortschritt ausgesetzt sind, wie die Autoindustrie. Es gibt immer bessere Geräte, das ist hier von der Universität Hannover ein 0,2 Tesla-Gerät. Man kann sicherlich erkennen, dass das hier das Gehirn ist, was man da abbilden wollte, aber wenn man das jetzt mal hier vergleicht, 1,5 Tesla und 7 Tesla, man sieht also immer besser die kleinsten anatomischen Strukturen, je höher die Feldstärke ist eben, je weiter praktisch hier der technische Fortschritt geht. Und letztendlich gibt es auch schon erste Bilder, die wirklich wie ein histologisches Präparat oder ein histologischer Atlas aussehen. So fein können wir das jetzt hier schon mit der Kernspintomographie darstellen. Und das Problem ist genau das, ist natürlich auch im täglichen Alltag vorhanden. Das heißt, nicht jedes Krankenhaus oder nicht jeder niedergelassene Neurologe, Radiologe hat dasselbe Gerät. Wir haben unterschiedliche Geräte zur Verfügung und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier so eine gewisse Standardisierung hinkriegen, damit wir eben das Bestmögliche aus den Informationen für den Patienten ziehen können, dass wir vergleichbar sind und nicht Läsionen auf einmal verschwinden oder welche hinzukommen, die vielleicht vorher auch da waren. Was wir aber zumindest im Moment interessanterweise feststellen mussten, ist, dass der technische Fortschritt, also mit Geräten zu arbeiten, die eine höhere Feldstärke haben, uns aber noch keinen Vorteil bringt, dass wir früher die Diagnose stellen können. Aber wichtig ist eben, dass wir mehr an Pathologie sehen. Aber für die Diagnose hat das im Moment noch keine Relevanz, aber für zum Beispiel Therapiemonitoring, das sehen Sie hier zum Beispiel, technische Probleme bei der jetzigen MRT-Patient vor, also zum das erste Bild praktisch ein Jahr später. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass hier eine Läsion nachweisbar ist, die man hier vorher nicht gesehen hat. Problem ist, dass diese Läsion aber schon in der Voruntersuchung auch da war. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir solche Fehler minimieren, um nicht vielleicht auch überzubehandeln oder schneller eine Behandlung zu wechseln. Denn diese Informationen waren in der Voruntersuchung auch da. Das liegt letztendlich einfach daran, wie die Schicht in diesem Gehirn gewählt wurde. Also das ist eine sagittale Schicht, die praktisch so durch das Gehirn geht. Und diese grüne Linie repräsentiert hier die Schichten, die so axial geschnitten sind. Und man sieht hier, dass die Kippung dieser Linie eben einfach anders ist. Und damit wird die Läsion auf einmal sichtbar und war hier in der Voruntersuchung eben nicht sichtbar. Das kann man natürlich umgehen. Und das ist jetzt wünschenswert. Deswegen informieren wir die Ärzte auch darüber. Deswegen machen wir auch Fortbildungen zu diesem Thema, dass wir dahin kommen, dass wir mehr oder weniger ein Protokoll für diese Patienten entwickeln, was alle benutzen können und was vielleicht eben dann auch uns erlaubt, viel besser zwischen unterschiedlichen Untersuchungen zu vergleichen. Das sind zum Beispiel Bilder, ich lasse nochmal durchlaufen, von unserem Forschungsgerät hier im Bergmannshall, 3 Tesla-Bilder, die hier eben in sehr dünner Schichtfolge, also von knapp einem Millimeter, 160 Schichten vom gesamten Gehirn aufzeigen. Und man sieht hier wirklich kleinste, feinste Strukturen, und diese Sequenz kann man in allen Richtungen rekonstruieren lassen durch einen Computer, um eben zum Beispiel auch wirklich sicher zu sein, dass diese Läsion eine Läsion ist, weil man sie in allen Bildern hier identifizieren kann. Also man kann eine räumlich viel bessere Zuordnung von Läsionen machen. Nochmal zurück zu diesem Thema weiße Flecken. Jetzt habe ich Ihnen ja viel auch über MS gezeigt, aber was sind denn letztendlich solche weiße Flecken? Also wie gesagt, das, was da zugrunde liegt, das wissen wir nicht. Also es kann eine Entzündung sein, es kann eine Demyelinisierung sein, also ein Abbau von Nervenfasern. Es kann aber letztendlich auch ein kleiner Schlaganfall sein. Das ist wirklich schwierig, eine eindeutige Diagnose zu stellen, auch obwohl wir diagnostische Kriterien jetzt an der Hand haben. Also die Fülle von Erkrankungen ist sehr groß. Und der nächste Schritt, wo wir im Moment dran arbeiten, ist, dass wir noch sicherer in der Diagnose werden, wenn wir eine MRT-Untersuchung machen. Das ist einmal eine Studie aus Italien, die einfach mal gezeigt hat, dass auch gerade mit den neueren Geräten, wo wir auch bei vielen gesunden Patienten solche Veränderungen mal sehen können, also solche kleinen weißen Flecke, das Risiko, sowas zu haben, steigt mit dem Alter. Das ist zum Teil normal. Also fast 50% der über 45-jährigen Menschen in der Bevölkerung haben mal so kleine weiße Flecken. Aber die Frage ist, ist das schon dann, glaube ich, auch sofort eine MS? Und hier hat man mal eine Untersuchung gemacht bei Migränepatienten, die Kopfschmerzen haben. Die können nämlich auch solche kleinen Flecken haben. Wenn wir diese Kriterien, die entwickelt wurden für die MS, hier anwenden, dann haben fast 34% der Migränepatienten auch eine MS. Obwohl sie die eigentlich nicht haben. Aber das ist allein nur diesen Kriterien geschuldet, wenn man einfach guckt, wo liegt die Läsion, wie viel Läsion hat der Patient, sodass man hier möglicherweise auch vielleicht Patienten oder Menschen krank macht, die diese Erkrankung gar nicht haben. Und die Frage ist natürlich, können wir das noch verbessern? Gibt es vielleicht Veränderungen, die wir im MRT darstellen können, die uns sagen, nee, das geht aber nun wirklich in eine chronische Erkrankung oder das ist vielleicht doch einfach nur durch dem Alter geschuldet. Und das Interessante ist, dass wir eben früher immer gedacht haben, dass die MS eine Erkrankung der weißen Substanz ist. Also das heißt, das, was hier im Marklager, im Gehirn stattfindet, das ist praktisch der Hauptort der Erkrankung an sich. Aber wir wissen eben auch, dass es in der Hirnrinde, also da auch, wo die Nervenzellen sitzen, auch zu Veränderungen im Rahmen der Erkrankung kommt. Und das können wir jetzt mit solchen Sequenzen ganz gut sichtbar machen. Das ist eine Sequenz, man sieht hier schon, bei der man viele Signale versucht zu unterdrücken, dass man letztendlich einfach nur die Hirnrinde gut abbildet, um eben solche Veränderungen da zu sehen. Wir wissen, dass wir eben mit diesen Sequenzen diese Läsion ganz gut darstellen lassen können. Also hat eine sehr hohe Sensitivität. Und wir wissen eben auch, dass sie bei der MS sehr häufig vorkommen, dass sie relevant sind, auch schon zu Beginn der Erkrankung, dass sie mit sehr vielen Funktionseinschränkungen auch korrelieren. Das heißt, wer viele kortikale Läsionen hat, hat auch häufiger Gedächtnisprobleme oder motorische Probleme. Und wir wissen, dass auch diese Läsionen über die Zeit zunehmen. Das heißt, je länger der Patient krank ist, umso häufiger oder umso mehr von diesen Läsionen können wir nachweisen. Problem ist nur, dass die manchmal sehr klein sind, wie man hier sieht, und dass es noch nicht so richtige Kriterien dafür gibt, wann man wirklich davon spricht, dass es eine kortikale Läsion ist. Es gibt hier ja Artefakte durch das Gerät selbst, die uns solche Veränderungen vortäuschen lassen. Und wenn man jetzt 10 Radiologen an einen Tisch bekommt und sagt, guckt mal nach kortikalen Läsionen, dann kommen dann noch zum jetzigen Zeitpunkt sehr viele unterschiedliche Sachen heraus, sodass man noch nicht in der Lage ist, wirklich einheitliche Kriterien zu definieren, auf die sich jetzt alle einigen können. Aber wichtig sind diese Veränderungen. Und um wieder auf die Migränepatienten zurückzukommen, was diese Arbeitsgruppe zeigen konnte, ist, dass nämlich genau diese Läsionen bei diesen Migränepatienten nicht vorhanden sind. Und dass Läsionen im Kortex Migränepatienten, und so wird es sicherlich auch bei Patienten sein, die das im Alter entwickeln, solche Veränderungen in der weißen Substanz, dass solche kortikalen Läsionen eigentlich nicht vorkommen, sondern erstmal nur bei MS. Es gibt noch seltenere Erkrankungen, bei denen sie auch vorkommen, aber vielleicht hilft uns diese Technik auch hier in der Diagnosefindung etwas sicherer zu werden. Und das ist sicherlich von sehr großer Bedeutung, weil je sicherer die Diagnose ist, umso besser oder umso gezielter können wir behandeln. Gut, ich komme zum Ende und hoffe, dass ich Ihnen einigermaßen verständlich, aber Sie können mich natürlich auch gleich gerne fragen, aufzeigen konnte, dass eben praktisch die MRT ein sehr wichtiges Verfahren ist, was wir in der Diagnose, aber eben auch in der Verlaufsbeurteilung von Patienten mit dieser Erkrankung zur Verfügung haben, dass es sicherlich wichtig ist, dass wir Vorgaben definieren, damit es wirklich vergleichbar ist. Da es ja eine chronische Erkrankung ist, müssen wir damit rechnen, dass Patienten eben auch häufiger eine MRT-Untersuchung bekommen, und die muss vergleichbar sein zwischen den Untersuchungen, denn nur so können wir Aussagen über die Erkrankungsdynamik treffen. Den wesentlichen Parameter, also die Neurodegeneration, können wir abbilden, aber im Moment noch nicht diese Verfahren in die klinische Routine überführen. Das ist wünschenswert und da arbeiten wir im Moment gerade dran, auch hier in Bochum, und dass eben solche neuen Techniken, die zum Beispiel solche Läsionen in anderen Arealen, wie zum Beispiel in der Hirnrinde, abbilden, dass die natürlich sehr vielversprechend sind, um vielleicht eine spezifischere Diagnose oder eben auch eine gezieltere Therapie einleiten zu können. Gut, vielen Dank.